Hallo, mein Name ist Chorich Davoudi. Ich habe Politikwissenschaften in Bochum studiert und Geschichte und bin im Bundesvorstand der Piratenpartei und im Landesvorstand Baden-Württemberg der Piraten. Ich beschäftige mich aber vor allem wissenschaftlich oder politisch auch mit Außenpolitik, Hybrid Warfare, habe dazu auch mehrere Sachen schon veröffentlicht, unter anderem bei der EPU in Stadtschleining. Und das ist soweit mein Themenbereich. Mich unterstützt Boris Sobieski, der ist bei uns Bundesvorsitzender in der Piratenpartei. Wir haben es spontan entschlossen, dass er mich bei so ein paar Sachen mit unterstützt oder ein bisschen mit einspielt. Und mein Vortrag ist heute Digitalität und Mündigkeit. Das ist quasi der dritte Abschluss eines Talks, der sich so entwickelt hatte. Der erste war bei der Hexe Promise letztes Jahr, wo ich quasi mehr aus erkenntnisphilosophischer Sichtweise das beschrieben hatte, die Situation des Stress und des Hybrid Warfares und wie sich Situationen daraus entwickeln und wie können wir als Gesellschaft und als individuelle Personen uns davor vorbereiten. Ich hatte jetzt im Februar halt dann in Bezug auf der Pirate Security Konferenz, wo es da mehr gezielt um sicherheitspolitische Themen ging und auch ein sicherheitspolitisch interessiertes Publikum dort dann quasi mehr gezeigt, kann man da mitmachen oder wie kann man hier bereiten? Und hier probiere ich jetzt sozusagen mehr einen netzpolitischen oder mehr so einen etwas anderen Blick zu bringen. Es geht hier vor allem erstmal um Fakten, Fiktionen, die gestresste Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit von ständigen Krisen, die Pandemie, die Nachwirkungen sind noch da, wir haben Krieg, wir haben Energieunsicherheit. Wie gewinnen wir unsere Energie? Das führt zur gesellschaftlichen Spaltung und Polarisierung. Das erleben wir, haben wir seit 2019, 2020 immer mehr erlebt. Diese Dauerbelastung, die wir haben, führt zu einer kollektiven Erschöpfung. Und genau in diesem Zustand sind wir anfällig für Fakes, Propaganda und einfache Erklärungen und Erzählungen. Es ist kein Zufall, dass Informationskriege gerade in Momenten kollektiver Schwäche besonders wirksam sind. Und doch die politische Antwort darauf ist oft kurzsichtig. Statt Ursachen anzugehen, Bildungsarmut, Medienkompetenz, soziale Unsicherheit, wird Zensur diskutiert. Was früher unter dem Banner des Urheberrechtsschutzes lief, wird heute unter dem Etikett Demokratieschutz betrieben. So geraten Stimmen, die waren, schnell unter Verdacht und werden aus Debatten ausgeschlossen. Nun ist natürlich die Frage, wie konnte es dazu kommen? Und da kommen wir eben dazu zum Internet und dem gebrochenen Versprechen des Internets. Ursprünglich war das Internet ein Versprechen, ein Glauben, Raum gleichberechtigter Teilhabe, in dem jede Stimme zählt. In den 1990er träumten viele davon, damit demokratische Kommunikation neu zu erfinden. Das Internet sollte Teilhabe bringen. Dieses Versprechen gilt heute mehr oder weniger als vergessen, wie der Journalist Tarek Bakouni 2024 treffend beschrieb. Was ist passiert? Wie konnte es dazu kommen? Die Logik der sozialen Medien hat die Öffentlichkeit verändert. Algorithmen bevorzugen Erregung. Komplexität wird verdrängt. Aufmerksamkeit ist zur Währung geworden. Der Effekt ist Polarisierung, Vereinfachung, Rückzug in digitale Filterblasen. Der öffentliche Diskurs wird immer mehr zur Performance. Man ist, wen man darstellt, weniger, was man sagt. Die Verpackung zählt mehr. Und was ist in dieser Zeit dieser Unsicherheit? Wie reagieren die Menschen? In dieser Unsicherheit, nee, suchen die Menschen wie überall nach Orientierung, gerade in unsicheren Zeiten. Und Dogmen bieten diese Orientierung. Das ist nichts Neues. Sie reduzieren die Komplexität und versprechen Sicherheit. Doch wie Peter Neuer es ausdrücklich beschrieb, Dogmen beruhen auf der Autorität anderer, nicht auf der eigenen Einsicht. Sie entziehen sich der Überprüfung. Das steht im Widerspruch zu einem aufgeklärten Menschenbild. Kants berühmter Ausspruch zur Mündigkeit, hab Mut, deines eigenen Verstandes zu bedienen, bleibt aber immer noch aktuell. Doch heute sehen wir mehr und mehr, wie selbst Netzaktivismus zunehmend dogmatisch wird. Viele Gruppen und Organisationen setzen auf moralischer Absolutheit statt kritischen Diskurs. Wer abweicht, stört. Und hier kommen wir dazu, eben, dass Netzaktivismus mehr und mehr im Korsett wird. Einst war der digitale Aktivismus rebellisch, plural, heute ist er oft konformistisch. Viele Organisationen, einst angetreten als unabhängige Netzbewegung, agieren heute immer mehr in enger Nähe zu politischen oder staatlich geförderten Strukturen. Was als Graswurzel begann, ist vielfach in institutionelle Abhängigkeit geraten. Ein präziserer Begriff dafür wären inzwischen quasi Nichtregierungsorganisationen. Sie treten zivilgesellschaftlich auf, sind aber in ihrer Finanzierung oder Besetzung teilweise staatlich geprägt. Der britische Autor Dan Lewis hatte diese Formation bereits 2005 als ineffiziente, diskurshemmende Strukturen kritisiert. In Deutschland ist diese Diskussion nie wirklich so geführt worden. Das Ergebnis ist ein Aktivismus, der oft nur die bestehenden Narrative verstärkt, statt neue zu setzen. Das Internet ist nicht mehr als Möglichkeitsraum begreift, sondern als Bühne für Anschlussfähigkeit, Emanzipation weicht am Ende Selbstinszenierung. Und in diesem gesamten Situation kommen wir zu einem weiteren Faktor, der in den letzten Jahren immer stärker geworden ist, auch eben durch die Krisen, durch die Pandemie, durch die ganzen Situationen, die Dynamik zur digitalen Erschöpfung und die psychologischen Hintergründe. Wir dürfen die psychologische Komponente dabei nicht unterschätzen. Menschen, die unter Dauerstress stehen, suchen Halt und finden ihn oft in einfachen Erklärungen. Das ist menschlich, total verständlich, aber am Ende gefährlich, denn sie macht uns manipulierbar. An jeden von uns. Akteure wie Russland nutzen das gezielt aus. Sie bespielen unsere Bruchlinien und nähern unser Misstrauen. Der Verfassungsschutz in Bayern beschrieb es in einem Bericht zur russischen Doppelgängerkampagne, wie gezielt Desinformation gesellschaftliche Schwächungen ausnutzt. Doch anstatt Resilienz zu stärken, reagieren Politik und Medien oft reflexartig mit Kontrolle. Repression ersetzt Aufklärung. Und das ist nicht nachhaltig. Wir beschäftigen uns mit den Symptomen statt mit den Ursachen wieder. Und hier kommen wir jetzt nun zur Dialektik der digitalen Öffentlichkeit. Denn das Internet ist ambivalent. Es kann Dogmen verstärken, aber auch herausfordern. Wir haben es bei dem Versprechen des Internets gesehen. Es kann Desinformation verbreiten, aber auch zur Aufklärung beitragen. Der Punkt ist, es kommt darauf an, wie ein jeder von uns es gestaltet. Jeder individuell, aber auch wie in Organisationen und so weiter. Es hängt an uns allen ab. Und wer den Mut hat, auch darin, das Internet wieder als Ort echter Pluralität zu denken. Weil wir können nur machen, wenn wir es auch so denken. Wenn wir uns auch bewusst sind, dass wir es wieder so machen können. Denn wir dürfen eins nicht vergessen. Viele einst kritische Netzakteurinnen, die haben sich in Milieus zurückgezogen, in denen Reibung als Angriff gilt. Statt Widerspruch als demokratische Normalität zu verstehen, um uns auch weiterzubilden und weiterzukommen, wird es oft pathologisiert. Damit geht ein Stück Mündigkeit verloren, nicht nur bei den Userinnen, sondern auch bei denen, die den Diskurs organisieren. Eben gucken, nicht, dass ich zu schnell rase. Und ich merke, ich rase ein bisschen zu schnell durch. Soweit erstmal alles gut. Gut, und nun natürlich für diese Situation. Also wie gesagt, ich versuche möglichst keine Lösung zu geben, weil das müssen wir alle finden. Wir müssen alle in der Lage sein, uns dessen bewusst zu sein. Es kann auch, vielleicht stimmt es ja nicht, aber es ist soweit meine Einschätzung. Und wir müssen uns überlegen, wie kommen wir da raus, wenn wir sagen, das ist so. Wie kommen wir aus der Situation heraus? Wie kommen wir aus dieser Polarisierung heraus? Wie kommen wir aus dieser Spannung der Unfreiheit raus? Weil die Spannung der Unfreiheit ist dadurch gegeben, dass eben autoritäre Akteure von außen, die dieser Demokratie feindlich gegenüberstehen, sie ausnutzen. Denn sie wollen uns lähmen, dadurch, dass wir uns selber lähmen. Denn Demokratie braucht Austausch, Demokratie muss streitbar sein, wir müssen miteinander streiten können, weil nur so können wir Lösungen finden. Und wenn wir das nicht mehr schaffen können, weil wir nur noch in unserer eigenen Blase leben und sagen, ich gebe die Verantwortung ab, ich gebe die Verantwortung an NGOs, an andere Führungspositionen oder Führungsleute, ergebe ich meinen Teil, dass ich demokratisch handeln will und demokratisch leben will, auch ab, weil Verantwortung für uns selber, aber auch Verantwortung für diese Demokratie müssen wir jeder tragen. Und das können wir nicht aussortieren. Das ist leider etwas, was in der DNA unserer Demokratie drin ist. Das können wir nicht rausgeben. Wenn wir es rausgeben, zerstören wir das Grundfundament, wofür eine Demokratie da ist. Weil Macht korrumpiert. Und das ist leider etwas, was die Geschichte zeigt, was eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, was sich wiederholen würde. Weil wenn es keine Kontrolle gibt, haben wir ein Problem. Und zwar eine Kontrolle, die wir als Bürger ausüben müssen. Und was können wir jetzt nun tun in dieser Situation, wo eben wir aus der Pathologisierung rauskommen, dass wir dafür sorgen, dass der Diskurs nicht mehr für uns organisiert wird, sondern wir selber machen. Und hier ist eben auch die Erinnerung wichtig. Wir brauchen eine Rückbesinnung auf die Stärke der digitalen Öffentlichkeit. Nicht als Bühne für moralische Eindeutigkeit, sondern als Arena für widersprüchliche Wahrheiten. Weit ist kompliziert. Was heute stimmen könnte, kann sich morgen wieder als total falsch erweisen. Das ist auch der Weg der Erkenntnis darauf. Wissenschaftliche Fakten können sich morgen ändern, wenn neue Beweise da sind. Wir haben morgen vielleicht einen wirklich neuen Planeten. Wer weiß das? Im Moment ist es eine Theorie. Wahrheit ist es noch nicht. Was kann morgen anders sein, als Beispiel. Wir brauchen Institutionen, die Debatten deswegen zulassen. Und zwar überall. Und diese nicht nur strategisch orchestrieren. Und wir brauchen Netzbürgerinnen, an jeden von uns, die sich nicht dazu verführen lassen, weder von Desinformation noch vom autoritären Denkstil im Gewand des Fortschritts. Wir müssen wieder bereit sein zu zweifeln und zu fragen und nicht zu sagen, es ist unbequem, ich sage jetzt einfach ja. Egal, was es ist. Und auch sagen, ja, ich finde, das Thema ist gut und auch wir haben dieses Problem, aber die Ableitung daraus und die Lösung ist vielleicht mehr tödlicher. Es bringt uns nicht, wenn wir das Klima retten, wenn wir dafür am Ende Demokratie zerschlagen oder eine Energiewende, bringt es nichts, wenn diese Energiewende als Konsequenz den größten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Denn Nord Stream 2 ist mitverantwortlich für die Situation, die wir in der Ukraine haben und damit auch unsere Energiewende. Das dürfen wir nicht vergessen als Beispiel. Also wir müssen uns bewusst sein, was kommen die Konsequenzen eines Handelns, auch wenn das Handeln schon hergebracht ist. Wir müssen darüber diskutieren, auch wenn es unbequem ist. Und deswegen, und dies können wir nur als mündige Bürger, indem wir bereit sind und willig sind zu streiten. Und deswegen komme ich, oh, ich habe noch ein paar Minuten. Mündigkeit ist eben wieder zu meinem Fazit. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr durchgeschnellt. Mündigkeit ist kein Zustand, sondern eine Praxis. Eine Praxis, die eben digital dafür sorgt, dass Digitalität und Mündigkeit sich nicht ausschließen. Mündige Bürger können und blühen durch das Internet auf. Digitalität und Mündigkeit schließen sich deswegen nicht auf, sondern im Gegenteil, sie bedingen sich aneinander. Wir brauchen ein Internet, was nicht verwaltet, sondern gestaltet wird. Und zwar gestaltet von uns allen. Denn das Internet ist im Diskurs, wenn man es ursprünglich an den ursprünglichen Gedanken nimmt, der große Gleichmacher. Es ist, wenn man den ursprünglichen Gedanken des Netzes nimmt, es ist egal, wie du aussiehst, es ist egal, wer dein Titel ist, es ist egal, dein sozialer Status. Du bist nackt auf deinen Gedanken. Du hast einen Nickname, du hast deine Ideen, die du schreibst und bist Teil des Diskurses.
Bist du ein Hund? Ich weiß es nicht.
Was?
Bist du ein Hund? Ich weiß es nicht.
Ja, genau. Das ist sozusagen, diese ursprüngliche Gedanke, das ist der ursprüngliche Gedanke des Internets, frei zu kommunizieren. Natürlich ist immer das Ideal und die Realität eine andere Sache, aber wir dürfen dieses Ideal nicht vergessen, denn es ist wirkmächtig, es ist wichtig und es wirkt heute noch nach. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, deswegen eben, sie schließen sich nicht aus, sondern sie bedingen sich einander. Wir brauchen ein Internet, wie gesagt, was nicht verwaltet wird, sei es durch irgendwelche Firmen, irgendwas, durch den Staat, durch verbesserte Netzportale gegen Hate Speech und alles, sondern es muss von uns allen verwaltet sein. Wir können uns das nicht auslagern an andere. Jeder Einzelne von uns muss jeden Tag streiten und auch sagen, stopp, in jede Richtung, weil davon lebt Demokratie. Und auch bedingt zu sein, zu sagen, okay, wir sind hier unterschiedlicher Meinung, aber auch zu begreifen, am Ende sind wir Demokraten. Und wir brauchen eben mündige Menschen, die verstehen, dass nur Freiheit dann wirkt, wenn sie eben mit Verantwortung verbunden ist. Das heißt, Freiheit ohne irgendwie Spaß für sich und ich reiße alles ab, ist keine Freiheit mit Verantwortung, sondern wir haben auch alle eine Verantwortung für diese Demokratie. Und deswegen komme ich jetzt viel zu schnell zum Schluss, dass das Internet nie neutral war, aber es war einmal offen. Und es ist an uns allen, dass wir das Internet wieder öffnen und den Diskurs wieder öffnen. Denn wir brauchen diesen Diskurs auch und wir brauchen Vielfalt und wir brauchen Mündigkeit. Denn nur wir als mündige Bürger, als Bürger, die klar sind, was wir da machen und auch klar sind, darüber zu diskutieren, was wir da machen, sind wir in der Lage, das Internet und auch unsere Zukunft zu gestalten. Denn am Ende beginnt Aufklärung mit dem Mut, selbst zu denken und mit dem Willen auch am Ende, anderen genau das auch zuzustehen. Denn Dialog und Aufklärung und Mündigkeit ist ein Dialog zwischen Menschen und zwischen uns allen. Und damit komme ich jetzt viel zu schnell zum Schluss. Ein paar Fragen?
Fragen bitte wiederholen auch für jeden Aufzeichnung.
Ach so, okay. Ja, das war jetzt so. Aber 5 Minuten haben wir ja noch.
Habe ich jetzt richtig verstanden? Du bist gegen Reduktionswahl, oder?
Ja.
Du bist gegen Institutionen, die Einfluss auf das Internet nehmen. Und also, um es mal jetzt in einem einfachen Bild zu machen, wenn du sagst, Russland greift uns irgendwie in unserer Vielfalt hier an, müssen 80 Millionen Deutsche sich selber verteidigen und so irgendwie eine Institution, eine staatliche Institution, die irgendwie Datenschutzrechtlinien oder sowas dafür kämpft, würdest du sagen, nein, das bringt nichts, das ist nicht gut. Das muss jeder einzeln machen. Haben Sie das richtig verstanden?
Nein, es ist komplizierter. Das wäre ja schön, wenn es so leicht wäre. Also ob der Staat, quasi man sagt, der Staat muss sich komplett raushalten und das muss einer selber machen. Der Staat sind ja wir alle, im Idealfall. Ne? Wir sind eine Demokratie, das heißt, wir alle sind nach Hobbes der Leviathan. Das heißt, wir müssen gleichzeitig den Druck auf unsere Institutionen haben, als mündige Bürger, dass der Staat seine Aufgabe ausführen kann, aber sie auch keinen Scheiß bauen kann. Das heißt, die kritische Zivilgesellschaft, die aus kritischen Bürgern besteht, die sagt, Staat, wir geben dir, du hast hier den Auftrag, das zu machen, uns zu verteidigen, aber wir alle sind dazu auch bewusst in der Lage, das auch zu machen, zusätzlich, weil das kannst du nicht alleine machen, das müssen wir alle auch, zusätzlich auch machen. Und wenn du Mist machst, sagen wir, stopp, du baust hier gerade Mist, weil du sollst unsere Demokratie verteidigen, aber vielleicht nicht ein paar zusätzliche Zensurmaßnahmen nebenbei einführen. Soweit im Idealfall. Also es ist etwas, was, da wir alle auch der Staat sind und wir als idealer, mündiger Bürger sagen können, wir wollen das so, wir machen das so, ist diese Institution dazu auch in der Lage, weil sie aus uns besteht. Ist das soweit? So ein bisschen, das ist halt das klassische Kant-Prinzip auf der Aufklärung, wo ja unsere Demokratie auch herkommt, so ein bisschen. Und dieses Zurückerinnern im digitalen Zeitalter ist wichtig, weil wir oft genug an Symptomen doktern, anstatt uns wieder auf die Stärken zu besinnen, wo wir herkommen.
Also wenn das Mikrofon nicht zum Menschen kommt, könnte der Mensch zum Mikrofon kommen. Also das wäre jetzt nochmal eine Möglichkeit, dass ich einfach zu euch komme.
Ja, komm so.
Also ich habe ja den Vortrag ja schon, ich habe mal deinen Vortrag ja schon durchgelesen und finde den also großartig. Also wirklich, also vage zu denken, Denkmal, sapere aude, habe ich an einem denkmalgeschützten Gebäude mit einem Kulturdenkmal, was da drin wohnt, mal hingehängt. Und ich wollte mal ein Beispiel veranschaulichen, was du gerade als Vorlesung oder als Predigt gesagt hast. Also hier gibt es jemand, die richtig, richtig gut ist im, wie organisiert man Demokratie und wie beschützt man das. Also Paskoda ist richtig gut. Aber mit der hatte ich jetzt gerade eine Auseinandersetzung, wo ich halt gesagt habe, also manchmal mit dem, wo du sagst, du musst das abgrenzen, da habe ich gesagt, also da fühle ich mich heimatvertrieben. Und dann meinte die ja, heimatvertrieben, das ist aber das Vokabular der Rechten. Und ich habe halt gemeint, ja gut, also ich war 16 Jahre in den USA, dann kam Trump und dann habe ich gemeint, na gut, jetzt gehe ich mal wieder nach 16 Jahren USA,
also,
Deutschland zurück.
Also sozusagen, es geht um die Situation, dass man sich nur auf die Worte konzentriert auf die Begriffe, anstatt auf die Inhalte.
Nein, wo ich veranschaulichen will, was du gesagt hast, ist, dass man die Heimatvertreibung, also dass ich sage, ich fühle mich heimatvertrieben, weil Trump mich da vertrieben hat. Also ich habe mal vor 8 Jahren gesehen, was jetzt gerade passiert. Es wundert mich, dass so lange gedauert hat. Aber ich habe gesagt, also der vertreibt mich aus meiner Heimat. Und die meinte, du darfst das Wort nicht benutzen, das benutzen die Rechten.
Entschuldigung, inwiefern ist das eine Frage?
Ja.
Also inwiefern ist das eine Frage zum Vortrag?
Das ist eine Ergänzung zum Vortrag. Also wenn das nicht hergehört, dann sage ich noch einen Satz und dann haue ich wieder ab.
Danke, ja.
Gut, also ist noch ein Zitat.
Ja.
Das ist von jemandem, also was diese Begriffshoheit bedeutet. Also vielleicht könnte so gerade der Zweifel, der den einen wie den anderen vor der Verschließung im bloß eigenen bewahrt, zum Ort der Kommunikation werden.
Okay. Ist ich Frage zum Vortrag.
Ja.
Wir als Einzelne müssen zur Demokratie beitragen.
Ja.
Mein Problem ist, wer hat die Zeit dafür? Weil, also, es ist schwierig, dafür überhaupt sich zu engagieren. Du kannst die Frage gleich nochmal wiederholen. Also, wer hat die Zeit dafür, zum einen? Und ist es nicht, was wir machen, indem wir wählen und Leuten quasi einen Teil von unserer Macht abgeben, sei es politisch, sei es NGOs, sei es Vereine und so weiter und so fort? Und drittens, die Macht, wovor wir Angst haben sollen, ist es nicht die Macht, die zum Beispiel an der ganzen Infrastruktur arbeitet, die quasi von einem Tag zum nächsten uns alle in unseren kleinen Blasen wieder abschießen kann. Also wenn morgen eine Telekom zum Beispiel sagt, naja, das Netz habt ihr nicht mehr, was machen wir da? Wir kommunizieren miteinander digital.
Das Ding ist einfach natürlich... Wir können natürlich Sachen über... Ja, okay. Also einmal um die Infrastruktur. Dann haben wir dafür die Zeit, die Energie, haben wir die Ressourcen dafür, für den perfekt mündigen Bürger. Und die zweite Frage war, was war die in der Mitte, die Frage? Ressourcen, Infrastruktur.
Ist es nicht, was wir schon machen?
Genau, dass wir es jetzt aktuell schon... Und ob wir es quasi jetzt schon auch durch Delegation, sozusagen durch Delegation. Diese Situation ist, die Frage habe ich damals mit der Zeit und so weiter, hatte ich mit einer guten Freundin diskutiert vor 10 Jahren. Die hat Vierlinge und sagte, du Alter, ich habe dafür keine Zeit. Was können wir da machen? Ich sagte, ja, das ist das Problem in unserer Demokratie. Zeit, man muss doch gucken. Aber selbst der Mensch ist ein soziales Wesen. Das heißt, auch wenn ich jetzt nicht aktiv bin, aber ich nehme Informationen auf, ich kommuniziere, ich sehe die Welt. Also ich kann mir ja nicht die Augen zumachen. Ich habe ein soziales Umfeld, auch mit Kindern, gerade mit Kindern, weil Kinder sind soziale Wesen und die brauchen ganz viele andere Menschen. Das heißt, du hast die Eltern auch im Paket. Also, dadurch hast du schon einen Austausch und dann beginnt man natürlich, gerade weil man das Interesse hat, im Idealfall, ich spreche ja jetzt gerade von einem Idealmodell, dass die Eltern gerade auch daran interessiert sind, eine Zukunft für diese Kinder zu haben und zu gestalten. Also die haben da einen starken Impuls und das heißt, dazu gehört eben auch dieses demokratische System, das Bewusstsein. Und dadurch, dass du das schon machst, da diskutierst, da aushandelst und auch Impulse setzt und eben auch eben dann in Vereinen, wo du drin bist und dort ebenfalls einwirkst, weil eben, wenn kommt, ja, ich möchte das gerne simpel gehabt haben, also nach dem Motto, wir sperren jetzt alle weg oder wir machen da jetzt eine Mauer, wir machen eine Sprechblase, sagen, das ist jetzt nicht, das ist ein unbequemes Thema, ich mag das nicht. Das ist eine da dann zu sagen, ja, aber wenn wir darüber gar nicht sprechen, haben wir ein Problem. Zu sagen, ja, aber ich fühle mich dann unsicher. Nee, da müssen wir überlegen, wie können wir das lösen? Also im Sinne auch von, ich mag das jetzt nicht oder ich finde es unbequem, sondern ja, wieso passiert das? Und zwar auch in der eigenen Reflexionsblase. Also, weil wenn ich nur Öko kaufe oder so, hilft es am Ende aber nicht der Gesamtsumme. Weil ich kann am Ende immer noch schlimmere Sachen heraufbeschwören. Also es bringt nichts, wenn ich Solaranlagen überall hinstelle, die kommen aber aus China und die Chinesen haben inzwischen überall so Schalter eingebaut, dass ich die Dinge ausstellen kann. Und darüber zu diskutieren und zu sagen, okay, wie können wir das lösen, um zu wissen, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern wir müssen die Komplexität der Welt eben auch komplex lösen. Das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor. Und die letzte Frage? Okay. Dann, okay, dann tut mir leid, dass ich jetzt zu lange geredet habe. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank und vielleicht hört man sich beim nächsten Mal.